Kolpingstunde. Politisch, sozial und nah am Menschen.
Die Bundestagswahl steht vor der Tür. Am 23. Februar wird gewählt und der Wahlkampf kommt jetzt so richtig auf Touren, ist in vollem Gange. Und wenn man mal auf die Umfragen schaut, dann sieht man, dass die Wahl noch nicht entschieden ist, denn etwa ein Drittel der Wahlberechtigten ist laut Umfragen noch unentschlossen, hat sich also noch nicht endgültig auf eine Partei festgelegt. Für alle, die noch Orientierung brauchen, hat das Kolpingwerk deshalb eine Handreichung zur Bundestagswahl herausgegeben. Zusammen Demokratie stärken, heißt das Papier, das bei einzelnen Themenfeldern Probleme und Herausforderungen aufzeigt. Da geht es dann um Politikfelder, die zurzeit in den Umfragen ganz oben auf der Agenda stehen, wie Migration oder Sozialpolitik. Es werden aber auch Politikbereiche besprochen, die im Wahlkampf mal gerne hinten runterfallen. Für eine christliche Wahlentscheidung aber wichtig sind, wie Familie, Europa oder die Zukunft der jungen Menschen, gerade mit Blick auf mehr Mitbestimmung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Wir wollen uns heute in der Kolpingstunde die Handreichung mal näher anschauen. Zusammen mit Josef Mederer. Er ist stellvertretender Diözesanvorsitzender des Kolpingwerkes und er ist hier bei uns in Oberbayern ein richtiges politisches Urgestein. Josef Mederer war lange Jahre Präsident des Bezirkstages von Oberbayern und erster Bürgermeister von Schwabhausen im Landkreis Dachau. Und er ist jetzt bei uns im MKR-Studio. Grüß Gott, Herr Mederer, herzlich willkommen bei uns in der Kolpingstunde.
Ja, Herr Hassel, ich darf mich auch herzlich bedanken, dass ich heute ja Rede und Antwort stehen darf. Ich mache das gerne und freue mich auf das Gespräch.
Herr Mederer, Sie können auf eine lange politische Laufbahn zurückblicken. Bezirkstagspräsident Oberbayern, Präsident des Bayerischen Bezirkstages, langjähriger Bürgermeister in Schwabhausen im Landkreis Dachau. Wie schwer ist Ihnen denn da der Abschied gefallen?
Ja, wenn man eine Aufgabe, insbesondere eine politische Aufgabe wahrnimmt, und ich habe die mit großer Freude, mit großem Engagement, ja mit Herzblut ausgefüllt, da ist mir der Abschied sicherlich schwer gefallen, aber anderweitig auch mit der Zufriedenheit, dass ich viel bewirken konnte. Also auch mit Dankbarkeit. Und das wollte ich immer wieder rückreflektieren. Und es ist so bestens gelungen, dass es sowohl als auch der neue Lebensabschnitt keine Hektik mehr, aber auch keine Langeweile.
Wie kamen Sie denn überhaupt in die Politik? Wie hat das alles begonnen?
Ja, das ist eine lange Geschichte, denn zunächst war ich als junger Mensch nicht unbedingt politisch engagiert, aber ja, mit Kolping, wo ich bin ja seit dem 15. Lebensjahr bei Jungkolping begonnen und immer engagiert dabei, war natürlich schon ein bisschen auch das Gesellschaftspolitische im Mittelpunkt. Meine berufliche Entwicklung war zunächst handwerklich ausgerichtet. Ich erlernte den ehrbaren Beruf des Bierbrauens. Bin dann über den zweiten Bildungsweg zur Kommunalverwaltung gekommen, habe dort Ausbildung im mittleren gehobenen Dienst und dann auch noch ein Abendstudium Betriebswirt gemacht. Und wenn man dann in einer Kommunalverwaltung tätig ist, kommt dann schnell so ein bisschen die Überlegung, du könntest doch auch für Gemeinderat und sowas kandidieren. Und ich bin eigentlich erst mit 38 Jahren zur Partei gegangen und bin 1990 dann Gemeinderat und Kreisrat geworden und 1993 in meiner Dienstgemeinde, also nicht die Wohnsitzgemeinde, bin ich dann zum Bürgermeister gewählt worden. Und so hat eins zum anderen gepasst und aus diesem Amt raus ist auch die Möglichkeit zur Wahl in den Oberbayerischen Bezirkstag gekommen. Dort war ich dann 25 Jahre tätig, davon 15 Jahre Präsident und 8 Jahre stellvertretender Präsident. Also es hat sich eins zum anderen ergeben, logisch aufgebaut und das war für mich eine unheimlich bereichernde Tätigkeit.
Dass Sie bei Kolping engagiert waren, inwieweit hat das Ihre Werte als Politiker bestimmt? Konnten Sie sich das da auch bewahren für Ihre Aufgabe als Politiker, die christlichen Werte?
Ja, Kolping prägte ja das christliche Menschenbild, die katholische Soziallehre. Und wenn ich Personalität, Solidarität, Subsidiarität sehe, dann hat das genau in mein Lebensbild gepasst. Und Kolping hat ja auch festgestellt, man soll den Glauben, den soll Christ sein, man soll Familie Mittelpunkt stellen, den Beruf, aber auch das Politische, das Staatsverantwortliche. Und das war für mich eine Symbiose von Punkten. Die haben genau für mich gepasst, habe mich drin wohlgefühlt, habe mich immer wieder auch aufgehoben gefühlt und eingebettet gefühlt.
Und ich glaube, aus Ihrem Kolping-Engagement und auch, haben Sie mir erzählt, Ihrem Engagement im Roten Kreuz, daraus hat sich für Sie ergeben, dass für Sie die soziale Gerechtigkeit wichtig ist. Und das, glaube ich, hat Sie auch ganz praktisch auch in verschiedenen Krisen, die auch in Ihrem Politikerdasein und auch in unserem Land kamen, auch geprägt.
Ja, das ist richtig. Ich habe mich immer mit zwei Säulen vorgestellt. Zum einen Kolping, die christliche Soziallehre, und zum anderen, ich bin auch als junger Mensch schon zum Roten Kreuz gegangen, habe dann viel mitbekommen, auch die soziale Verantwortung. Und beide Säulen waren dann die Begleitung. Und wenn wir gerade im bezirklichen Aufgabenfeld gesehen haben, und da ist man zuständig für Menschen mit geistig, seelisch, körperlicher Behinderung, Menschen mit psychischen Erkrankungen oder auch für die Pflege. Das sind Aufgabenfelder, also die sind aktueller denn je. Und die haben mich immer auch geprägt. Und es war für mich immer auch eine Aufgabe, hier den Menschen ganz nah zur Seite zu stehen. Und auch als Bürgermeister, so nah ist man nirgends als Bürgermeister bei den Menschen. Und die Sorgen und Nöte der Menschen zu sehen, aufzunehmen und daraus Schlüsse zu ziehen und daraus was Besseres zu machen. Und das ist so das Lebensbild von mir gewesen.
Das konnten Sie ja zu Ihrer Zeit weitestgehend mit klaren politischen Mehrheiten tun. Es gab noch das, was wir die Volksparteien nennen, vor allem auch hier bei uns in Bayern. Jetzt ist Politik aber komplizierter geworden. Mehr Parteien erschweren eben die Willensbildung. Macht Ihnen das Sorge, jetzt gerade auch mit Blick auf die Bundestagswahl, es ist viel die Rede davon, dass wir vielleicht gar keine stabile neue Regierung hinbekommen?
Ja und nein. Zum einen, Politik war nie leicht, war immer kompliziert. Wenn man zurückblickt, immer, und ich kann das aus vielen Beobachtungen sehen, bei jeder Wahl hieß es, das ist die wichtigste Wahl, das ist Schicksalswahl. Bei jeder. Also es war immer komplex und schwierig, aber in der Tat haben wir schon ein bisschen eine Zersplitterung. Und ich kann mich erinnern, Ende der 60er Jahre hatten wir keine Zersplitterung in den Parteilandschaften, aber wir hatten eine starke außerparlamentarische Opposition, die nicht berechenbar war. Insofern, lieber sind mir diese Leute, dass sie sich in einer Gruppierung zusammenfinden, damit man einigermaßen weiß, wer was tut. Das ist der Vorteil für mich. Das andere, brauchen wir natürlich Mehrheiten, stabile Mehrheiten, dass wir regierungsfähig sind und vor allem handlungsfähig sind. Aber wenn man schaut, wir haben derzeit 24 Gruppierungen in Bayern zur Bundestagswahl. In der Wahl 21 waren 26 Parteien. 2017 waren es 21. Also da hat sich nicht so viel geändert. Aber es ist klar, es gibt extremistische Gruppierungen im rechten und linken Lager. Die waren noch nie so stark wie jetzt. Das macht mir Sorge.
Tun auch die etablierten Parteien vielleicht zu wenig? Natürlich, es heißt immer wieder, in einer globalisierten Welt sind die Sachverhalte einfach komplexer geworden. Aber dennoch hat man den Eindruck, die etablierten Parteien tun sich schon schwer, das zu lösen. Natürlich, es gibt keine einfachen Lösungen, aber befördert das nicht auch den Extremismus?
Ja, in der Tat bin ich auch der Meinung, dass die, sage ich, demokratische Mitte zu wenig tut, um die Probleme, die die Gesellschaft beschäftigt, zu lösen, anzugehen, nach Lösungen zu suchen. Mir wird viel zu viel gesprochen und zu wenig gehandelt. Und das spürt man in vielen Aufgabenfeldern. Ich bin schon sehr lange in der Kommunalpolitik tätig. Vor 40 Jahren hat es schon geheißen, Bürokratieabbau. Was haben wir erreicht, die 40 Jahre? Nichts. Nichts. Mehr Bürokratie denn je. Und wer soll heute noch glauben, wenn die politischen Größen heute auf Wanderschaft gehen und sagen, wir machen Abbau von Vorschriften? Ich glaube das nicht mehr, weil ich 40 Jahre hier einfach an der Nase herumgeführt wurde. Und das macht uns träge und schwerfällig. Da stehen wir uns selber im Wege. Und in vielen anderen Bereichen, die Herausforderungen der Gesellschaft, wenn man sieht, auch die Finanzpolitik, wir können nur das Geld ausgeben, was wir einnehmen. Und wenn wir die wirtschaftliche Situation sehen, ist Deutschland im Augenblick in der EU Schlusslicht, was das Wachstum betrifft. Wir waren und sind die drittstärkste Wirtschaftskraft gewesen, nach USA und China. Und da wird leider Gottes an diesem Stuhl gesägt, dass wir uns selber hier Probleme schaffen mit Wirtschaftswachstum. Und wir brauchen Wirtschaftswachstum, um die ganzen Aufgaben zu finanzieren. Da ist wenig gemacht worden oder perspektivisch wenig. Und die andere Aufgabe, wenn Leute aus dem Ausland zu uns einwandern und dass wir diese Aufgaben, diese Probleme hierzu keine Antworten finden.
Also wenn ich Sie recht verstehe, mit Bezug auf das Wirtschaftswachstum, auf die wirtschaftliche Lage, wir sprechen jetzt gleich noch über die Handreichung von Kolping, dann macht die Handreichung auch keinen Sinn, weil das muss ja alles finanziert werden.
Ja, das ist richtig, aber es gäbe Ansätze. Und wenn ich die Programme der demokratischen Mitte, betone immer die demokratische Mitte, ohne rechts und links, sehe, wären ja gute Ansätze erkennbar. Die müssen dann umgesetzt werden. Und für mich galt immer als Person die Devise vor der Wahl versprochen und am Ende der Wahlperiode Analyse gemacht, gehalten. Da hatte ich immer eine unheimliche Übereinstimmung. Im Gegenteil, teilweise mehr gemacht als versprochen. Und das fehlt mir im Augenblick und da muss die Messlatte angesetzt werden, dass unsere demokratische Mitte das endlich hält, was sie verspricht. Dann sehe ich auch wieder gute Chancen.
Und da gehen wir doch gleich mal zur Handreichung von Kolping jetzt für die Bundestagswahl 2025. Da geht es eben um das Thema, was zumindest nach Umfragen die meisten Wähler zurzeit bewegt, das Thema Migration. Wir haben es schon angesprochen. Und Sie waren ja, als die Flüchtlingskrise begonnen hat, 2015 Bezirkstagspräsident und hatten da ein Erlebnis, auch mit Ihrer eigenen Partei, weil Sie damals auch Vorschläge gemacht haben, wie man denn den großen Zustrom gut nutzen könnte für das Land. Vielleicht können Sie uns die Geschichte erzählen.
Ja, das ist ein großes, ein weites Thema. Zum einen möchte ich grundsätzlich vorausschicken. Wir müssen eigentlich, nicht Mann, sondern wir müssen eigentlich mehr dafür tun, dass Menschen gar nicht ihr eigenes Land, ihre eigene Heimat verlassen. Diesen Zuzug müssen wir minimieren. Wir können nicht verhindern, das geht nicht. Aber minimieren, dass wir in den Ländern dort Rahmenbedingungen schaffen, dass junge Menschen Perspektive bekommen, dann hätten wir schon eine Möglichkeit. Und das andere ist, wenn dann Menschen zu uns kommen, aus welchen Gründen auch immer, könnte man ja auch sagen, du darfst gleich arbeiten, wenn du in der Lage bist, wenn du Talente hast. Gibt da viele, die auch Talente haben in einer Bandbreite, wo ich sagen kann, du darfst sofort arbeiten, musst natürlich dabei parallel die Sprache lernen. Und was haben wir gemacht? Und das ist so mein Schlüsselerlebnis gewesen. Wir waren ja zuständig für junge, erwachsene Flüchtlinge. Die sind dann in Heime gesteckt worden, wo der Tag teilweise über 250 Euro gekostet hat. Die hatten keine Aufgabe, keine Perspektive. Und das war für mich so ein Dorn im Auge. Und das habe ich deutlich kritisiert bei der staatstragenden Partei. Das hat man nicht gerne gehört, wohl wissend, dass ich recht habe. Und da muss man viel früher den Mensch im Mittelpunkt sehen, dass ich ihn in Arbeit schicke, dass er Perspektive hat und dann kann er ja Fuß fassen. Und wenn Leute, die ja zum Teil dann wieder im Beruf schon waren bei uns, heimgeschickt wurden, mit Polizeigewalt abgeschoben wurden, da stimmt für mich irgendwas im System nicht. Da muss man flexibler werden. Das versprechen mittlerweile viele Parteien in der Mitte, dass wir hier schneller handeln müssen. Wir brauchen ja die Menschen. Wir haben ja so viele Arbeitsstellen. Da ein Bruchteil dessen, von den Menschen, die hier kommen, in Brot und Arbeit kämen, könnte man schon viel gewinnen in jeglicher Hinsicht. Man könnte den Leuten was verdienen lassen und umgekehrt, wir hätten hier auch wieder Einnahmen in unser Sozialsystem.
Auch in der Handreichung wird thematisiert das Thema Familien. Kolping setzt sich traditionell für die Familien ein, engagiert sich. Wie kann unser Land familienfreundlicher werden, frage ich mich auch selber als Familienvater. Ein aktuelles Beispiel: Das Kindergeld wird zwar leicht erhöht, aber Pflegekosten steigen und so weiter. Krankenversicherung wird mir dann auch wieder vom Lohn abgezogen. Es ist so eine Art, habe ich den Eindruck, Nullsummenspiel. Wieso tun wir uns so schwer mit den Familien? Denn das ist ja eigentlich die Zukunft, egal ob es die traditionelle Familie ist, ob es Alleinerziehende sind. Wieso tun wir uns da so schwer?
In der Tat tun wir uns schwer, weil hier ein Systemfehler liegt. Wenn wir die Familien finanziell ein bisschen mehr Geld zukommen lassen, dann ist auch die Steuerprogression gleich wieder exorbitant hoch. Das heißt, wenn ich da mehr bekomme im Einkommen, dann kann sein, dass die Steuer höher wird als das, was ich brutto bekommen habe. Also es muss mehr netto rauskommen wie bisher. Das zum einen eine Möglichkeit. Aber wir müssen in der Tat familienfreundlicher werden. Mit den Wohnungen geht's doch schon los. Eine junge Familie findet die nur eine Wohnung bezahlbar. Ganz schwer. Da haben wir alles verschlafen. Vor 30, 40 Jahren haben wir unheimlich viele Sozialwohnungen gehabt. Mit Bindung für sozial Schwache. Da ist über die letzten 10 Jahre, 15 Jahre nichts mehr passiert. Das läuft alles aus. Also von den Wohnungen geht schon los. Dann muss man auch schauen, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Auch da muss das Umfeld schaffen. Wir müssen schauen, dass wir Kinderbetreuungen bekommen, dass wir Hortplätze schaffen und dass auch Arbeitszeiten flexibilisiert werden, dass ich hier flexibler bin, dass ich das erleichtere, denn das höchste Gut sind unsere Kinder. Und wenn wir hier kein gutes Umfeld schaffen, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass weniger Geburten zu verzeichnen sind. Also hier muss viel passieren und vor allem die Familien brauchen in der Tat mehr Geld. Und wenn man flexibler ist im Arbeitsleben, dann bin ich überzeugt, können auch mehr Familien bessere berufliche Qualitäten liefern und können auch einen Beitrag zum Sozialprodukt leisten. Und damit ist auch für die Familie bessere Perspektive erkennbar.
Zur Familie gehören natürlich immer auch junge Menschen. Wir schauen stark natürlich, und das ist auch richtig, auf die älteren Menschen, die aber auch immer mehr werden durch den demografischen Wandel in unserer Gesellschaft, Stichwort Rente, Stichwort Pflege, das alles sollen sozusagen die Jungen bezahlen. Wie kann man sowas noch gerecht gestalten?
Zum einen haben wir eine bessere Jugend, als sie manchmal dargestellt wird. Da bin ich fest überzeugt. Da müssen wir auch die Jugendarbeit ernst nehmen. Das war mir auch im Bezirk ein großes Anliegen, dass wir immer Jugendveranstaltungen hatten. Auch habe zweimal einen runden Tisch Jugend einberufen, hochqualitativ besetzt, dass wir auch mit Bezirksjugendringen, Kreisjugendringen engstens zusammengearbeitet haben, dass wir mit der Jugend in Kommunikation treten, dass die Jugend sich eingebunden fühlt, damit auch versteht, auch dass sich das Demokratiebewusstsein näher kommt, damit sie dann auch versteht, wenn Entscheidungen getroffen werden, warum sie getroffen wurden. Und in der Tat möchte ich auch sagen, sollten wir schon beginnen, mit Jugendparlamente zu arbeiten. Es gibt Gemeindemöglichkeiten im Landkreis. Ich neige auch dazu, dass wir vom Wahlalter her, wo auch im Kommunalbereich, warum nicht mit 16 Jahren man wählen darf, bis drauf zum Landtag würde ich das gerne nehmen. Ob wir es für den Bundestag schon machen, ist vielleicht ein bisschen sportlich, aber da binde ich junge Menschen ein. Und wenn ich sie eingebunden habe, sind auch sie bereit wieder, glaube ich, die Herausforderungen der Gesellschaft ernst zu nehmen. Und dann das gesamte Bild muss ich auch sehen, dass ich wieder lohnen muss zu arbeiten, mich einzusetzen, und die Rahmenbedingungen müssen dann auch von den verantwortlichen Gruppierungen so gestellt werden, und da könnte die Jugend auch engagiert mitarbeiten, dass wir eine höhere Wertschöpfung wieder haben, dass wir die Gelder bekommen, die notwendig sind. Und dann wäre das die Perspektive für die Jugend. Und Sie haben ja gesagt, Pflege, exorbitante Entwicklung, da brauchen wir auch in der Pflegeversicherung Änderungen. Denn wenn immer mehr Menschen pflegebedürftig werden, aber jetzt komme ich wieder zurück, wenn wir mehr Menschen in Brot und Arbeit bringen, wenn Sie sich vorstellen, dass fast 4 Millionen Menschen bekommen Bürgergeld, die im erwerbsfähigen Alter sind. Wenn hier nur ein paar hunderttausend Menschen Arbeit von den 1,7 Millionen offenen Stellen übernehmen würden. Das würde die Sozialkassen massiv entlasten und auf der anderen Seite offene Arbeitsstellen besetzen, wird wieder Einkommen generiert. Also dieser Riesenschere, den man gesamtheitlich sehen muss. Und wenn hier angesetzt wird, meine ich, könnten wir auch der Jugend wieder vermitteln, dass es sich lohnt, für unsere Demokratie sich einzusetzen.
Da haben Sie jetzt mit dem Bürgergeld auch die Brücke zur Sozialpolitik geschlagen. Wenn ich Sie recht verstehe, also Sie fordern eine Reform des Bürgergeldes.
Ja, der Grundgedanke war ja nicht verkehrt. Aber wenn hier mehr Menschen Bürgergeld beantragen, die noch im arbeitsfähigen Alter sind, als die nicht im arbeitsfähigen Alter sind, dann stimmt im System was nicht. Und der Anreiz muss weg. Arbeit muss sich wieder lohnen. Und wenn ich nicht arbeite und trotzdem das Geld bekomme, ja, dann wissen wir doch, wo der Trend hingeht. Das muss auch gegengesteuert werden. Und ich glaube, dass da unsere Parteien, die versprechen ja mittlerweile viel. Ich fordere das ein, dass hier gehandelt werden muss. Denn wenn jemand arbeitet, ist er kein Sozialhilfeempfänger. Wenn er im arbeitsfähigen Alter ist, möchte ich mir voraussetzen, gibt viele, die können nicht arbeiten. Da ist gar keine Diskussion drüber. Aber nur Nutznießer der Sozialleistungen zu sein, das schafft böses Blut, Unfrieden, Unzufriedenheit und gibt Wasser auf die Mühlen derer, die Rechts- und Linksextremismus verbreiten wollen.
Beim Bürgergeld haben wir noch eine spezielle Lage, nämlich die der Menschen aus der Ukraine, die zu uns gekommen sind. Verständlicherweise warten auch viele ab, wie wird die Entwicklung sein, gehe ich zurück oder nicht. Müsste man auch an der Schraube drehen, dass man sagt, also solange ihr jetzt da seid und ihr habt einen Beruf, müsst ihr nun doch einmal arbeiten?
Also ich war ein Verfechter, dass wir den ukrainischen Menschen, die zu uns kommen, aus dieser schrecklichen Kriegssituation raus, dass man denen helfen muss. Wir haben als Bezirk denen sofort Wohnungen angeboten, wir hatten Wohnungen in Eigentum, die haben wir sofort hier freimachen können. Alles gut gemeint. Aber da hat man ein bisschen des Guten zu viel getan. Das war der sogenannte Rechtskreiswechsel. Alle Flüchtlinge, die zu uns kommen, sind nach dem Asylbewerberleistungsgesetz finanziert. Bekommt jeder seine Leistung, damit er leben kann, damit er seinen Unterhalt hat. Bei den Menschen aus der Ukraine, die sind den Deutschen gleichgestellt. Das heißt, jeder Deutsche, der Sozialhilfe braucht, die gleichen Leistungen bekommt jemand, der aus der Ukraine kommt. Und das geht mir einen Schritt zu weit. Insbesondere für die Sozialleistungen, wenn Menschen mit Behinderungen, Menschen aus Heimen zu uns kommen, die werden hier überversorgt. Und da muss man ansetzen, das ist kein böser Wille, das ist Realität, notwendig. Die Menschen bekommen nach wie vor, wenn sie auch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bezahlt würden, Geld, damit sie ein auskömmliches Leben haben. Und das ist da die Fehlentwicklung gewesen. Da muss man so schnell wie möglich gegensteuern. Das schafft auch wieder Unzufriedenheit in unserem eigenen Land.
Jetzt will ich es nochmal anders formulieren. Aus der Sicht der christlichen Soziallehre, für wen ist der Sozialstaat also da? Wer braucht unsere Hilfe? Was darf nicht angetastet werden?
Ja, es steht da in der Verfassung und im Grundgesetz drin. Bayern, Deutschland ist ein Sozialstaat und so weiter. Alles in Ordnung. Es darf niemand durch soziale Raster fallen. Das ist der Grundtenor, die Grundaussage des Sozialstaates. Und das muss auch bleiben. Das darf nicht angetastet werden. Nur die Frage der Missbrauch, dass Leute zu uns kommen und einen großen Teil des Geldes, das sie als Sozialleistung bei uns kommen, in die Heimat schicken. Das kann nicht sein. Und da haben wir die Länder dort gar keinen Anreiz mehr, wenn über Finanztransferleistungen mehr Geld ins eigene Land kommt, als hier notwendig wird. Also dieser Missbrauch, betone Missbrauch, Grundsicherung, ja, dort, wo Menschen das brauchen, Grundversorgung, wo Menschen die notwendigen Voraussetzungen erfüllen, aber der Missbrauch, der muss eingedämmt werden. Und das macht unsere Sozialkassen schon ganz schön dünn.
Welches Thema liegt Ihnen persönlich noch am Herzen für die Bundestagswahl, auch aus Ihrer Erfahrung, aus Ihren Erfahrungen heraus als Kommunalpolitiker?
Zunächst appelliere ich an unsere Bürgerinnen und Bürger, an die Wählerinnen und Wähler, dass sie staatsbürgerliche Verantwortung bei der Stimmabgabe übernehmen. Nämlich, dass sie sich deutlich, und ich betone deutlich, abgrenzen von Rechtsextremismus und Linksextremismus. Diese beiden Säulen haben bei uns nichts verloren. Die dürfen nicht gewählt werden. Und dann ist natürlich mir wichtig, dass wir eine regierungsfähige Mehrheit bekommen, dass wir Parteien haben in der demokratischen Mitte, die in der Lage sind, ja, unsere Regierung zu bilden, so zu bilden, dass sie auch wieder handlungsfähig ist und dass sie sich nicht gegenseitig immer wieder blockiert, wie wir es ja in der Vergangenheit gemerkt haben, bei drei Gruppierungen, da ist immer schwierig, alle drei unter einen Hut zu bringen. Also hier wünsche ich mir deutliche Stärkung der Demokratie und dass wir hier die Weichen für die Zukunft stellen. Wir haben Probleme, das müssen wir deutlich sagen, sind aber auch gefordert. Es ist keine gute Zeit in der Vergangenheit gewesen und hier muss man wirklich Ansporn geben und schauen, dass wir alle demokratischen Kräfte bündeln, um dann eine gute, stabile Mehrheit im Parlament in Berlin zu finden.
Und dann gibt es ja noch die Dinge, die von außen auf uns einwirken. Putin, Donald Trump, Kriege, eben auch die Migration, über die wir gesprochen haben. Ist unsere Demokratie, was glauben Sie da, das Grundgesetz stark genug, um so viele verschiedene Krisen auf einmal zu meistern? Was haben Sie da für ein Gefühl? Ist es jetzt einmalig, dass es so viele Krisen auf einmal gibt? Gab es es früher schon, wodurch Sie dann sagen, da bin ich jetzt auch zuversichtlich, dass wir auch gut gestärkt aus diesen Krisen hervorgehen?
Also wir haben ein ganz gutes Grundgesetz. Möchte ich deutlich sagen, ein ganz gutes Grundgesetz. Und dieses Grundgesetz verantwortet natürlich auch hier Bürgerinnen und Bürger, die hier genau mit dem Gesetz, mit dem Grundgesetz so umgehen. Es ist ein unheimlich starkes demokratisches Gesetz, was wir auch alle gewollt haben. Und im Artikel 1 steht da ganz klar drin, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist das höchste Gut, das wir haben. Und mit diesem Gut, mit dem müssen wir verantwortlich umgehen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wenn man jetzt sieht, was Putin alles macht, da wird das schon mal völlig negiert. Auch was Trump hier von sich gibt, mache ich auch für mich ein persönlicher großes Fragezeichen hin. Also ich meine, dass wir ein gutes Grundgesetz haben, das uns auch durch Schwankungen der Zeit führt. Und im Übrigen haben wir auch einen Kontrollmechanismus drin, dass wir auch ein Bundesverfassungsgericht haben. Also die Neutralität der Justiz ist hier auch gewährleistet. Sollte hier wirklich was schief laufen, dann wird auch hier das Bundesverfassungsgericht tätig werden können, um hier den Finger zu zeigen und sagen, diese Partei, diese Gruppierung ist möglicherweise verfassungsfeindlich. Und dann kann man auch eine Partei verbieten, was ja öfter schon diskutiert wurde. Und von diesen Möglichkeiten muss man auch Gebrauch machen können. Also insofern haben wir ein super tolles Grundgesetz mit allen Möglichkeiten, zum Besten natürlich die Demokratie zu schützen, zu stärken, aber auch, wenn Defizite erkennbar sind, zu handeln.
Herr Mederer, Sie selbst haben 5 Enkel, glaube ich, ist richtig.
Ja.
Werden die auch noch, so wie Sie, ein Leben lang Frieden, Freiheit, Wohlstand erleben? Was denken Sie da?
Also ich habe große Sorgen. Ich persönlich bin in der Zeit aufgewachsen, 1949 geboren, ärmlich noch. Und ist immer mit Nuancen besser worden, immer besser worden. Ich habe große Sorgen, ob diese 80 Jahre Frieden, die wir jetzt haben, ob die noch mehr 80 Jahre aushält. Wir müssen wachsam sein, wachsamer werden. Und ich sage ein bisschen plakativ, wir müssen auch von der Stärke her kampfbereit sein, damit wir nicht kämpfen müssen. Also so stark müssen wir werden, damit niemand auf den Gedanken kommt, uns anzugreifen. Und wenn uns das gelingt, da ist viel zu tun, dann bin ich schon zuversichtlich, dass auch unsere Enkelkinder in Frieden und Freiheit leben können. Aber wir haben einiges zu tun, damit es so bleibt. Geschenkt wird uns das nicht. Das ist eine große Herausforderung. Aber auch hier brauchen wir wieder klare politische Positionen. Und vor allem, was mir noch deutlich wird, wir müssen auch diese Positionen der Bevölkerung glaubhaft rüberbringen. Und das ist auch ein Auftrag.
Dann hoffen wir, dass bei diesen Wahlen die demokratischen Parteien gestärkt werden und dann aber auch den Schluss daraus ziehen, anzupacken, damit Frieden, Freiheit, Wohlstand gesichert bleiben. Herr Mederer, herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns in der Kolpingstunde waren und uns eine Einschätzung gegeben haben anhand der Handreichung von Kolping jetzt für die wichtigen Themen der kommenden Bundestagswahl. Herzlichen Dank.
Ich darf mich herzlich für das Gespräch bedanken und hoffe, dass die Appelle auch bei unseren Hörerinnen und Hörern wahrgenommen werden. Und dann, glaube ich, sollten wir mit großer Zuversicht in die Zukunft gehen. Und das wünsche ich mir.
Ja, und wer sich jetzt noch intensiver mit der Handreichung Zusammen Demokratie stärken befassen möchte, der kann sich das Papier ganz einfach im Internet anschauen und runterladen unter kolpingwerkstatt.de. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Paul Hasel.
Münchner Kirchenradio, Kolpingstunde. Die Nachrichten.
Mit Simon Vornberger. Die Kolpingsfamilie Tittmoning hat 7.000 Euro für die Renovierung des Kinderspielplatzes in Kirchheim gespendet. Das Geld stammt aus den Erlösen des Entenrennens, das im September stattgefunden hat, bei dem fast 1.700 Badeenten auf dem Ponlachbach um die Wette schwammen. Bei der Eröffnung des Barbara-Marktes konnte der Vorsitzende der Kolpingsfamilie Tittmoning, Norbert Köpfel, nun den Scheck über 7.000 Euro an den Bürgermeister Andreas Bratstrom überreichen. Die Spende soll jetzt für die Renovierung des Kinderspielplatzes in Kirchheim verwendet werden. Der Elternkurs Abenteuer Pubertät möchte interessierte Eltern unterstützen und ihnen helfen, die Zeit der Pubertät gelassener anzugehen. Der Kurs knüpft an konkreten Erziehungssituationen an und vermittelt eine Einstellung, die den Familienalltag erleichtert. Der Kurs findet an 4 Abenden im Februar in Neubiberg statt. Kursleiterin ist Irmi Bergmeier. Weitere Infos und die Mailadresse zur Anmeldung gibt es auf der Homepage des Kolping-Diözesanverbandes. Das Kolpingwerk Deutschland fordert von der Regierung Nachbesserungen beim Thema Jugendwohnen. Grundsätzlich begrüßt Kolping, dass Geld im Sonderprogramm Junges Wohnen zur Verfügung steht. Bei Wohnraumförderung für Auszubildende und Studierende gäbe es aber Optimierungsbedarf. Als ein Problem wird beispielsweise genannt, dass in Bayern Wohnheimplätze für Kurzzeitbewohner, also für Blockschüler, von der Förderung ausgeschlossen sind, obwohl diese Zielgruppe rund 80% der Bewohner der Jugendwohneinrichtungen ausmacht. Der Verband der Kolpinghäuser fordert daher mit Blick auf die Bundestagswahl, dem Thema Wohnen für junge Menschen, mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Im afrikanischen Land Simbabwe steht die Gründung eines Kolping-Netzwerkes bevor. Aus den Nachbarländern Südafrika und Sambia kamen jetzt Delegierte zu einem Austausch in Simbabwe zusammen, um über die Kolping-Arbeit in deren Ländern zu berichten. Die Teilnehmer nahmen die Idee der weltweiten Kolping-Gemeinschaft begeistert auf und wollen einen Verband bald auch in Simbabwe gründen. Der Bischof von Harare befürwortet die Gründung von Kolping in seiner Diözese und auch andere Bischöfe haben bereits Interesse signalisiert. Und weitere Nachrichten rund um Kolping im Erzbistum gibt's immer auf kolpingwerk-tv-münchen.de.
Das war die Kolpingstunde. Produziert in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Wir machen Ihren Podcast.